Von Dr. B. Dirks. Ein eigentümlicher romantischer Zauber haftet im Namen des Landes an, das schon von den alten Griechen mit Ehrfurcht als Wunderland bezeichnet wurde, dessen Geschichte sich und für sie in dem Dunkel unermesslich ferner Vergangenheit verlor und dessen uralte Einrichtungen, fremdartige Sitten und Gebräuche einen außerordentlichen Reiz auf sie ausübten. Die Neuzeit hat mittels des Altertums, der Sprachwissenschaft und der Geschichte zwar einiges Licht in jene Perioden geworfen, die schon den großen Geographen, Historikern und Philosophen der Blütezeit der griechischen Kultur unbekannt waren und zahlreiche wertvolle Funde und das wachsende Verständnis der Schriftdenkmäler des Landes erweitern stetig die Kenntnisse über das alte Ägypten. Aber trotzdem sind diese noch überaus lückenhaft und Ägypten wird für lange Zeit ein Wunderland bleiben und seinen Forschern zahllose Rätsel zur Lösung darbieten. Lange Jahrtausende, bevor Europa selbst nur von den Vorfahren der Völker und Stämme besiedelt war, die wir im Dämmerlicht seiner frühesten Geschichtsperiode undeutlich erkennen, war Ägypten bereits der Herd einer sehr hoch entwickelten materiellen und geistigen Kultur, deren vereinzelte Lichtstrahlen und Einflüsse erst zu Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus anfingen, befruchtend auf die wilden Stämme Südeuropas einzuwirken und den Boden vorzubereiten, auf dem dann langsam die urwüchsigen Kulturen des prähistorischen Italiens, Spaniens, Galliens, Germaniens, Britanniens entstanden. Ägypten war der Vermittler zwischen dem Orient und dem Okzident. Seine gewerblichen und Kunsterzeugnisse wurden von dem Handelsvolke der Phönizier über das Mittelmeer und den Indischen Ozean hinweg in alle Welt getragen und eingetauscht gegen Rohprodukte und Industrieerzeugnisse aller Zonen, aller Völker. Die ältesten etruskischen Altertümer liefern unzweifelhafte Beweise von einem regen Handels- und Seeverkehr zwischen Ägypten und Italien lange vor der Gründung Roms. Von der Abhängigkeit der frühesten Kultur Italiens von der ägyptischen. Verträge regelten den staatlichen Verkehr zwischen Ägypten und den Großmächten Mesopotamiens. Assyrien und Babylonien einerseits, wie mit mehreren einflussreichen Stämmen Kleinasiens, Syriens und Arabiens andererseits, lange vor dem Trojanischen Kriege, dem Ausgangspunkt der griechischen Geschichte. Die Anfänge der Kunst und des Geisteslebens weisen in allen Mittelmeerländern, bei allen Völkern, die diese bewohnten, teils auf Assyrien und Babylonien, teils und in noch höherem Maße und unmittelbarer auf Ägypten und zugleich auf die Phönizier als die Vermittler hin. So ist es denn nur natürlich und keineswegs überraschend, dass Ägypten auch aus den höchstgebildeten Kulturmenschen der Neuzeit einen außerordentlichen, beinahe mystischen Reiz ausübt, durch den bloßen, sich ihm jeden Augenblick aufdrängenden Gedanken an den mächtigen Einfluss, den dieses älteste Kulturland der Mittelmeergebiete auf die Entwicklung der gesamten Kultur der Welt ausgeübt hat. Es ist bezeichnend, dass auch der große Bonaparte, dem es wahrlich nicht an Gedankenreichtum und originellen Anschauungen gebrach, vor der Schlacht bei den Pyramiden sein wirksameres Mittel ersinnen konnte, seine französischen Soldaten anzufeuern, als das, ihnen zum Bewusstsein zu bringen, dass 40 Jahrhunderte von den Wunderbauten der Pyramiden auf sie hinabschauten und dass sie sich dieser ehrwürdigen Denkmäler längst vergangener Zeiten und Geschlechter wert zu zeigen hätten. Und in Wahrheit wird der moderne Mensch sich wohl nirgendwo in der Welt der eigenen Vergänglichkeit und der Bedeutungslosigkeit seiner persönlichen Leistungen so sehr bewusst wie bei dem Anblick der ägyptischen Pyramiden, wie bei dem Studium der ägyptischen Geschichte, wie bei der Erforschung der ägyptischen Sprache, Religion und Kultur. Nähern wir uns unter solchen Erinnerungen und Empfindungen der Küste Ägyptens, so ist der erste Eindruck, den wir von ihr gewinnen, allerdings ein enttäuschender. Es kann kaum etwas Reizloseres geben als den Anblick dieser öden, fast vegetationslosen und sich nur wenig über das Wasser erhebenden Küstenlinie. Sobald wir sie überhaupt wahrzunehmen vermögen, denn eine eigentümliche Beschaffenheit der Luft verhindert oft, sie zu sehen, bis man ziemlich nah herangekommen ist. Ihre Nähe gibt sich vielleicht am deutlichsten durch die hellere, vergissmeinnicht blaue oder grünliche Färbung des Wasserspiegels zu erkennen. Auch Abukir, an das sich die Erinnerung jener denkwürdigen Seeschlacht knüpft, in der Belfon und seiner englischen Flotte, Nelson und mit seiner englischen Flotte die französische Bonapartes am 1. August 1798 fast völlig vernichtete, bietet dem Auge noch keinen bemerkenswerten Halt. Dann aber erscheinen sonderbare kleine kegelförmige Bauten in ziemlich großer Zahl und wir werden aus unseren historischen Erinnerungen und kulturhistorischen Träumereien je in die raue Gegenwart versetzt durch die Erklärung, dass diese kleinen Bauwerke Ruinen verlassener Windmühlen sind, die wieder instand zu setzen und zu benutzen dem heutigen abergläubischen, fatalistischen Moslem nicht einfällt. Dieser Eindruck wird jedoch bald verwischt durch den am Horizonte auftauchenden Leuchtturm von Alexandria. An derselben Stelle erbaut, an der eine der Wunderbauten des Altertums, der berühmte Pharus, errichtet gewesen war, weckt er wieder die Erinnerungen an eine große Epoche der Geschichte des Altertums und an die von dem Nimbus der Romantik umgebene Persönlichkeit Alexanders, dem der Name des Großen mit Recht beigelegt worden ist. Mit bewunderungswürdigem politischem und praktischem Scharfblick erwählte er das Mündungsgebiet des Nil zur Anlage der Hauptstadt des Weltreiches, das er in überraschend kurzer Zeit durch seine kühnen Heereszüge geschaffen hatte. Phönizien hatte seine Rolle als erste Handelsmacht, als unumschränkte Beherrscherin des Mittelmeeres und des Seeverkehrs damals ausgespielt. Die einstige Macht von Tyrus und Sidon war auf die phönizische Kolonie Karthago übergegangen, die dank ihrer ausgezeichneten Lage und der durch ihren blühenden Handel erworbenen Reichtümer mittels ihrer riesigen, durch eine starke Kriegsmarine geschützten Handelsflotte den Verkehr und den Handel auf dem Mittelmeer völlig beherrschte, Phöniziens und Griechenlands Seemacht zu völliger Bedeutungslosigkeit herabdrückte. Ein Versuch, einen der großen Hafenplätze Phöniziens wieder zu beleben, musste Alexander zwecklos erscheinen, denn er erkannte, dass die Westsemiten, die Bewohner des schmalen Küstenstrichs am Fuße des Libanon, sich ausgelebt hatten, in einen Zustand der Apathie verfallen waren. Die Auffrischung ihres Blutes durch starke Vermischung mit Griechischem und Slawischem hätte nicht die raschen Erfolge erzielt, die Alexander für die weitere Durchführung seiner gegen den Okzident gerichteten Pläne und für die Erlangung der Herrschaft über das westliche Mittelmeer hegte. Die Leistungsfähigkeit der großen Handelsemporien Griechenlands, der griechischen Inseln und Siziliens zu steigern, schien ihm wohl auch unzweckmäßig. Denn er kannte die Griechen gut genug, um zu wissen, dass die Bevorzugung und Förderung einer oder der anderen Hafenstadt den Ehrgeiz und Neid aller übrigen nach sich ziehen, Zersplitterung der Kräfte verursachen und eher lähmend als fördernd auf die Entwicklung der griechischen Marine wirken würde. Eine Neuschöpfung, die Gründung einer neuen Stadt mit Hilfe griechischer, zu voller Lebenskraft gelangter Elemente an einer strategisch, politisch, für den Seeverkehr und den Welthandel besonders günstig gelegenen Stelle, dünkte ihn somit geeigneter für seine Zwecke. Und da fiel Alexanders Auge auf Ägypten und im Besonderen auf das Nildelta. Ägypten war zwar von der Höhe der Weltmachtstellung, die es Jahrtausende hindurch eingenommen hatte, tief herabgesunken. Es genoss aber doch immer noch genug Ansehen, um unter Umständen, wenn wieder einmal tüchtigere Dynastien die Leitung des Landes übernahmen, ihm selbst und der Machtstellung des von ihm geschaffenen griechischen Weltreiches gefährlich zu werden. Daher mussten vor allem die in großer Zahl, besonders aber in Unterägypten und vornehmlich im Nildelta an der Seeküste angesiedelten griechischen Volkselemente gesammelt und gekräftigt werden. Dieser Landesteil war von den Eingeborenen überhaupt nur verhältnismäßig schwach bevölkert, von Griechen dagegen seit der 20. Dynastie, hauptsächlich aber seit Psametik I, sehr stark besiedelt worden. Die ägyptischen Pharaonen hatten sich um die Entfaltung der Seemacht auf dem Mittelmeer überhaupt nie viel gekümmert und infolgedessen das Küstengebiet im Norden in gewissem Sinne vernachlässigt. Den Seeverkehr den Phöniziern und den Arabern überlassen, dagegen schon sehr früh die unbedingte Notwendigkeit der Herstellung eines schiffbaren Wasserwegs zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer erkannt und wiederholt große Opfer zur Ausführung eines solchen Planes gebracht. So hatte Neko einen Kanal vom Nil nach dem Roten Meer herstellen lassen. Doch war dieser bald wieder versandet. Spätere Pharaonen haben den Kanal dann von neuem schiffbar zu machen versucht. Einzelne haben auch den Plan der Durchstechung der Landenge von Suez entworfen. Jedoch erst der Gegenwart war es vorbehalten, die seit Jahrtausenden gemachten Versuche der Verbindung des Mittelmeeres mit dem Indischen Ozean durch den Erfolg zu krönen und den Kanal von Suez zu schaffen. Eine der früheren Hauptstädte Ägyptens wiederzubeleben und zu der seines Weltreichs zu machen, war für Alexander ausgeschlossen, dem es darauf ankam, die Herrschaft über das Mittelmeer und die um es liegenden weltlichen westlichen Ländergebiete zu erlangen und den Welthandel und Weltverkehr sich und seinen Nachfolgern zu sichern. Aus allen diesen Erwägungen wählte er ein an dem westlichsten Mündungsarm des Nil gelegenes Stück Landes, das sich durch gute natürliche Häfen zur Aufnahme einer großen Kriegs- und Handelsflotte eignete, durch feste Riffe, die Herstellung guter Befestigungswerke und Angriffe von der Seeseite zuließ und neben dem Vorteil eines überaus fruchtbaren Hinterlandes die Möglichkeit der Beherrschung der Wasserstraßen zwischen dem Meer und dem Innern Ägyptens bot. War Ägypten der von der Natur dazu geschaffene Vermittler zwischen dem Mittelmeer und dem Indischen Ozean, zwischen Okzident und Orient, so sollte es nun das Emporium für alle Produkte des Westens und des Ostens, seine neue Hauptstadt, die Hauptstadt des Weltreichs werden, das Alexander bis zum Okeanos, dem Atlantischen Ozean, auszudehnen und dem er die gesamten Ländermassen Nordafrikas und Südeuropas einzuleiben beabsichtigte. Sein früher Tod verhinderte die Ausführung seiner ehrgeizigen Pläne. Die von ihm geschaffene und nach ihm benannte Stadt Alexandria aber erfüllte die Hoffnungen, die ihr Gründer in sie gesetzt hatte. Sie wuchs sehr rasch zu bedeutender Größe heran. Sie wurde, vollends nach dem Untergange Karthagos, die unumschränkte Beherrscherin des Mittelmeers und lange Jahrhunderte hindurch war ihr Leuchtturm, der in aller Welt berühmte Pharos, das Wahrzeichen des größten Handelsplatzes der Welt. Doch damit ist diese hohe Bedeutung Alexandrias nicht erschöpft. Die Stadt wurde das Zentrum einer nach ihr benannten Kulturperiode. Griechische und ägyptische Kultur verbanden sich in ihr, und aus ihrer Verbindung gingen bedeutende Schöpfungen aller Art hervor. In ihren Fabriken wurden die begehrtesten Industrieerzeugnisse der römischen Kaiserzeit, die prachtvollsten Kleiderstoffe und Schmucksachen hergestellt. Aus ihren Handelshäusern und Niederlagen verbreiteten sich die kostbarsten Toilettengegenstände, Drogen, Duftharze und Essenzen, sowie die begehrtesten Rohprodukte des Orients und der Tropen, wie Straußenfedern und Elfenbein, in alle Teile des Römischen Reiches. Alexandria wurde aber auch der Herd der Bildung, sein Museum, sein Serapeum, seine großen Bibliotheken, seine Schulen und Akademien, seine Kunstwerkstätten wurden die Sammelplätze für die Gelehrten, die Schriftsteller, die Künstler der ganzen Welt. Alle Religionssysteme jener Zeit fanden dort ihre Kulturstätten. Und jenes Christentum, das als Weltreligion eine neue Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit und ihrer Kultur eröffnete, wurde in Alexandrien geschaffen. Er hielt dort die äußere Hülle, in der es in den Evangelien erscheint, verbreitete sich von dort aus über die Welt. Der mehr als ein halbes Jahrtausend währenden hohen Kulturblüte Alexandrias folgt dann freiwillig der Niedergang, der zwar nicht ein so vollständiger war wie der von Tyros, Sidon und zahlreichen anderen Kulturstädten früherer Zeiten, von dem sich die Stadt aber doch nie wieder völlig hat erholen können. Die durch das Aufblühen von Byzanz veränderte Weltlage, dann das Entstehen der italienischen Handelsrepubliken, später die Entdeckung Amerikas, taten die Bedeutung Alexandrias großen Abbruch und erst die moderne Kolonialpolitik der europäischen Großmächte, ihr Wettbewerb um den Besitz Nordafrikas und die Eröffnung des Kanals von Suez haben Alexandrias Ansehen als Hafenstadt wieder erhöht. Als Hauptstadt Ägyptens hörte sie auf zu existieren, seitdem der erste mohammedanische Eroberer Ägyptens, der Feldherr des Kalifen Omar, Amr ibn el-Offi, 641 Alexandria, eroberte und Kairo gründete, wo der Sitz der Regierung eingerichtet wurde. Das heutige Alexandrien zeigt dem fremden Besucher wenig von seiner einstigen Größe und Bedeutung. Aus der Zeit seiner Gründung, aus seiner ersten griechischen Periode, ist fast nichts erhalten. Auch die Baumeister der römischen Zeit bauten nicht wie die Roms und Thebens fest genug, dass ihre Werke zwei Jahrtausende überdauern konnten. Die Pompeius-Säule ist das einzige Denkmal, das sich aus jener Periode erhalten hat. Den inneren Wirren, den Kriegen gegen die Byzantiner, die Araber und andere innere Feinde fiel das meiste zum Opfer, was die Stadt im Altertum an hervorragenden Bauwerken in großer Fülle besaß. Unter der Herrschaft des Islam griff der Verfall um sich, dem man in mohammedanischen Ländern überall begegnet. Gilt es doch vielfach dort als Sünde, auszubessern und wiederherzustellen, was Allah in seiner Weisheit dem Verfall preisgegeben hat. Eine Wandlung ist in dieser Beziehung eingetreten, seitdem England, nachdem es 1882 Alexandrien bombardiert und teilweise zerstört und nachdem es den Aufstand Arabi Paschas niedergeworfen hatte, tatsächlich die herrschende Macht in Ägypten geworden ist und dort dem Einfluss entgegengewirkt hat, der von Frankreich durch die Herstellung des Kanals von Suez auszuüben versucht wurde. Die Hafenanlagen sind seitdem erweitert, neuzeitliche Einrichtungen aller Art sind getroffen worden, sodass die Häfen Alexandriens heute allen Zwecken der Schifffahrt entsprechen und große Massen von Schiffen aufzunehmen vermögen. Die Stadt selbst ist in ihren neuen Teilen ganz europäisch eingerichtet und zur Zeit einer der ersten Handelsplätze des Orients. Ihre Bevölkerung ist ganz international und bietet daher dem Ausländer wenig charakteristisch-orientalisches. Sie ist nur das Eingangstor in das Innere Ägyptens. Dringen wir in dieses zwar heute nicht mehr in einer Nilbarke, aber auf dem Rücken eines Kamels, sondern mit der Eisenbahn ein, so finden wir uns doch, unmittelbar nachdem wir Alexandrien verlassen haben und am Ufer des Nil nach dem Süden fahren, in einer für den Europäer völlig neuen, fremden Welt. Die uralten Schöpfvorrichtungen, die von Armseligen nur auf das Dürftigste mit einem Schurz oder einem langen, hemdartigen Gewand bekleideten Fellachen bedient werden, die überall auch in großer Menge auf den fruchtbaren Feldern des Deltalandes tätig sind, bringen uns sogleich zum Bewusstsein, welche Bedeutung das Wasser und im Besonderen der Nil für Ägypten zu allen Zeiten hatte. Ägypten besteht ja aus nichts anderem als aus dem in seinem mittleren und südlichen Teil meist nur wenige Kilometer breiten Niltal. Der fruchtbare Boden und mithin das ganze Land ist nichts als ein Geschenk des Nil, der durch seine regelmäßigen, jährlich wiederkehrenden Überschwemmungen, die Niederschläge und den Schlamm, den er dabei hinterlässt, den Boden düngt und so ertragreich macht, dass seine Erzeugnisse nicht nur die Bedürfnisse der ganzen Bevölkerung befriedigen, sondern dass er darüber hinaus noch viele Produkte für eine ergiebige, äußerst einträgliche Ausfuhr liefert. War der Nil von jeher das Lebenselement für Kemi oder Remi, wie die alten Misel, wie die Araber Ägyptens nannten, das Misraim der Juden, war er der Regulator, nachdem alle Arbeit im Lande und in allen Zweigen der Gewerbtätigkeit eingerichtet werden musste. So wurde er auch der Urheber der kräftigen Geistesentwicklung der Bewohner des Landes. Er zwang diese zu den genauesten Beobachtungen der sie umgebenden Natur, bewog sie, die Bewegungen der Sonne, des Mondes, der Sterne zu berechnen, um mit Sicherheit das Eintreten der Nilschwelle und das Sinken des Wassers im Voraus feststellen und danach alle öffentlichen Einrichtungen treffen zu können. Jedes Jahr musste der Boden, wo die Marken durch die Überschwemmung verwischt waren, neu vermessen werden und so entstand die Wissenschaft der Feldmessung, die die Ausbildung der Geometrie ebenso zur Voraussetzung hatte wie die Astronomie. Die Notwendigkeit der Herstellung von Schutzwerken gegen die Macht des Wassers diente der Entwicklung des Ingenieurwesens. Die Bauten mussten ebenfalls so eingerichtet werden, dass sie dem Eindringen des Wassers Widerstand bieten konnten. Daher überall die Anwendung schräg aufsteigender Außenflächen, konischer und pyramidaler Formen. So war der Nil nicht allein der Befruchter des Landes, sondern überhaupt sein Lebensspender. Er war aber auch der Lehrer und Erzieher der Bevölkerung, die in stetem Kampf um das Dasein einerseits mit dem Wasser, andererseits mit der häufig eintretenden Dürre, mit der Glut der Sonne und den Sandstürmen der unmittelbar an dem schmalen Landstreifen des Nilbettes sich anschließenden Wüsteneien alle ihre Körper- und Geisteskräfte ständig aufbieten und anspannen musste, wodurch letztere zu hoher Entwicklung gebracht wurden. Ein sorgfältig geordnetes Staatswesen, eine streng geregelte Verwaltung, ein hohes Rechtsbewusstsein und zuverlässige Rechtsprechung, eine scharfe soziale Gliederung, wurden bedingt durch die unmittelbare Abhängigkeit der Bevölkerung von den unerbittlichen Naturmächten, die regelmäßig im Laufe von 12 Monaten die Menschen zahlreichen Gefahren, Wechselfällen und Aufgaben unterwarfen und sie zu genauer Pflichterfüllung und geordneter Arbeit zwangen, wenn sie leben wollten. Diese Abhängigkeit von den geheimnisvollen Mächten der Natur und von den sichtbaren Kräften derselben erzeugte auch eine tiefe Religiosität und die Entstehung eines Religionssystems, das, ursprünglich auf Monotheismus gegründet, doch im Laufe der Zeit eine vielgestaltige Götterwelt entstehen ließ. Ist die Bevölkerung Alexandrias, wie oben bemerkt, ganz international, sehr stark mit europäischen ethnischen Elementen durchsetzt, so zeigt die des Landes und der weiter nach Süden gelegenen Städte und namentlich auch Kairos einen wesentlich anderen Charakter. Sie ist ebenfalls durchaus nicht einheitlich, aber der Einfluss der Vermischung mit indogermanischen Elementen tritt nicht so stark in Erscheinung wie bei der einheimischen Bevölkerung Alexandrias, wo die Mischung sich seit 2,5 Jahrtausenden in sehr ausgedehntem Maße vollzogen hat. Dagegen bietet uns die Kairenser und mittelägyptische Bevölkerung ein vortreffliches Bild der Vielgestaltigkeit der nordafrikanischen ethnischen Faktoren Und es ist in hohem Maße überraschend, diese heute lebenden Vertreter der zahlreichen Rassen und Stämme dieses Teils Afrikas mit den bildlichen Darstellungen zu vergleichen, die die alten Ägypter uns von der Bevölkerung gegeben haben, die dort vor 4 und 5 Jahrtausenden gelebt hat. Die charakteristischen Merkmale der verschiedenen ethnischen Elemente der altägyptischen Bevölkerung sind auf den bildlichen, farbigen Wandmalereien der Grabkammern deutlich hervorgehoben. Und diese typischen Züge finden wir bei der heutigen Bevölkerung fast völlig unverändert vor. Unter den Fellachen und in dem Eros oder Gros, ja, und in dem Gros der großen einheimischen Bevölkerungsmasse erkennen wir sehr häufig noch die charakteristischen Merkmale der hamitischen Rasse, die einst vor 10 oder mehr Jahrtausenden von Zentralasien her auf ihrer Wanderung nach Nordafrika gelangte und mit den südlichen Gestaden des Mittelmeers auch das Niltal besetzte und aus diesem allmählich die negritischen Ureinwohner nach Süden zurückdrängte, ohne sich stark mit ihnen zu vermischen. Eine solche Mischung konnte jedoch nicht ganz ausbleiben und sie wurde die Ursache zahlreicher Differenzierungen, die die hamitischen ethnischen Typen Ägyptens sowohl auf den uralten bildlichen Darstellungen wie in der Neuzeit aufweisen. Daneben machen sich die feingliedrigen Nachkommen der Nubier, die Vertreter der unendlich differenzierten Negerrassen, in mehr oder minder großer Reinheit bemerkbar. Unverkennbar sind die vornehmen, feingeschnittenen Gesichter der Araber, deren Züge stark abweichen von denen der Israeliten und der Nachkommen anderer westsemitischer Stämme wie der Phönizier. Die arische Rasse tritt weniger stark hervor. Umso größer ist dagegen die Masse der levantinischen, aus den verschiedenartigsten Verbindungen aller dieser Rassen und Stämme entstandenen Mischlinge, die sich wiederum deutlich unterscheiden von den echten Türken, die dem höheren Beamtenstand des Landes bilden. So ist das Publikum eines arabischen Café in Kairo ein lebendes Völkermuseum und die Beobachtung der eingeborenen Bevölkerung und ihrer Sitten und Gebräuche bietet dem Reisenden in Ägypten eine unerschöpfliche Fülle interessanter Studienobjekte. Was aber die Aufmerksamkeit des Fremden dort wohl immer am meisten in Anspruch nimmt und auf jeden, der nicht durch das rasche Durcheilen vieler fremder Länder gegen alle derartigen Eindrücke abgestumpft ist und nur dem Vergnügen lebt, den tiefsten Eindruck macht, das sind die Baureste und die in dem Landesmuseum angehäuften Funde aus Zeiten, die bis in das 5. und 6. Jahrtausend vor Christus zurückreichen. Ob man die Pyramiden als Meisterwerke der Baukunst, ob man sie als Denkmäler des Despotismus und der Autokratie, als Zeugen einer tiefen Gottesverehrung, als Ausdrucksform eines übertrieben gemütvollen, auf den Glauben an ein Leben im Jenseits und eine Auferstehung gegründeten Totenkults ansehen mag, in jedem Falle erfüllen sie uns mit Bewunderung für die Leistungen von Menschen, die zum Teil vor der Bekanntschaft mit dem Eisen und ohne Anwendung heutiger Hilfsmittel derartige, die Jahrtausende überdauernde Bauwerke errichteten. Man mag die ausgebildete Symbolik, wie sie sich in zahllosen Beispielen, in unübersehbaren Mengen von Erzeugnissen der Steinmetzkunst, der Bildhauerei und des Kunstgewerbes in den eigenartigen Verbindungen menschlicher und tierischer Glieder, zum Beispiel den Sphinxgestalten, bekundet, bespötteln, weil man sich nicht in das theologische Studium dieser hochausgebildeten Sprache der Symbolik vertieft hat. Jedenfalls muss man erstaunen über die großartigen technischen, künstlerischen und kunstgewerblichen Leistungen der Ägypter in Zeiten, die um Jahrtausende zurückliegen, vor dem Beginn historischen und kulturellen Lebens in ganz Europa. Die Denkmäler der Gottesverehrung erzeugen auch in ihrem trümmerhaften Zustande heute noch Ehrfurcht in jedem für sittliche Eindrücke empfänglichen Gemüte. Auch wenn wir nicht imstande sind, die geheimnisvollen Mysterien zu verstehen, mit denen der Glaube an eine überirdische Macht vor jeder Profanierung durch die für so hohe religiöse Anschauungen unreifen Volksmassen geschützt wurde. Mit Besorgnis wenden heute Tausende von Kunstverständigen und Bewunderern des alten Ägypten ihr Interesse dem Isis-Tempel auf der Insel Philae zu, weil dieses Bauwerk ägyptischer Baukunst durch die großen Wasserstauwerke, die die Engländer zum Zwecke der Regulierung der Nilwasserverteilung mit enormen Kosten haben erstellen lassen, in seiner Existenz auf das Äußerste bedroht ist. Das Reisen in Ägypten ist in dieser Gegenwart ohne Schwierigkeiten möglich. Der eilige Tourist, dem es nur darauf ankommt, sich rühmen zu können, auch das Wunderland am Nil gesehen zu haben, kann in wenigen Tagen das Land seiner ganzen Länge nach von der Mündung des Nil bis zu seinen Katarakten durcheilen und alles Sehenswerte erledigen. Mit Genuss und mit Vorteil für sein inneres Wesen aber wird er Ägypten nur bereisen, wenn er sein Gemüt und seinen Geist noch aufnahmefähig für die Eindrücke der Natur, der Kunst, der Geschichte bewahrt hat.